sein. Das läuft sich so schön weich auf diesem Teppich, habe ich vorhin schon festgestellt. Das ist schön bei euch. Und es ist auch schön, dass ihr immer noch da seid. Wisst ihr, wir sind uns schon bewusst, mein lieber Mann und ich, dass wir zum Teil eine Art haben, auch Dinge zu predigen, die eine Konfrontation hervorbringt. Und das ist vielleicht etwas, was in unserem Dienst jetzt speziell ist. Wir erleben das auch, wenn wir mit Freunden, anderen Pastorenfreunden zusammen sind. Und ich glaube, dass das Wort Gottes immer zwei Dinge tut. Es baut auf und es konfrontiert. Und ich glaube, es ist gut und wichtig, dass wir Pastoren haben und geistliche Leiter, die aufbauen, dass du in die Gemeinde kommst. Und ich sage immer, wenn du Sonntag zum Gottesdienst kommst, musst du 10 Zentimeter größer rausgehen, als du reingekommen bist. Du musst dich besser fühlen, du musst dich stärker fühlen, du musst wissen, ich bin gerüstet für diese Woche. Aber dann brauchst du auch den Dienst, etwas zu konfrontieren. Diesen Dienst, wo dir das Wort Gottes so klar gepredigt wird, dass du weißt, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, wenn du mit offenem Herzen jetzt bei der Predigt von Pastor Manfred zugehört hast, dann jeder kommt einfach an Punkte oder hat die ein oder andere Situation in seinem Leben mit die ein oder andere Verhaltensweise, wo er gemerkt hat, hey, da muss ich was verändern. Und das ist gut. Wir müssen lernen, Veränderung ist was Gutes. Das ist das Beste, was wir tun können. Das ist übrigens das Programm, was der Heilige Geist mit uns hat. Ja, steht im 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, dass wir durch das Anschauen des Bildes Gottes, des Bildes Christi im Wort Gottes verwandelt werden. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wo ist die Herrlichkeit? Im Wort Gottes. Und so werden wir verwandelt von einer Herrlichkeit zur nächsten Herrlichkeit. Es hört aber nicht auf, wenn du bei der zweiten Herrlichkeit bist, sondern es geht immer weiter. Und ich sage immer, du musst nicht von jetzt auf gleich anders sein, aber wenn ich in einem Jahr wiederkomme, dann sollte eine Veränderung passiert sein. Veränderungen brauchen Zeit, Auseinandersetzungen brauchen Zeit, die sind herausfordernd, aber sie bringen auch Frucht. Und ich sage euch was, ich bin so froh, dass ich nicht mehr die Person bin, die ich vor 5 Jahren bin. Und es ist interessant, ich war im Zusammenhang, als das Buch erschienen ist im Frühjahr, war ich einige Zeit später eingeladen in einer Gemeinde, was war das für eine Gemeinde? Ich habe schon vergessen, von dem Friedhelm. Pfingstgemeinde, Freie Christengemeinde, so, also eine denominationelle Gemeinde auf jeden Fall. Und er hat mich eingeladen, doch über das zu predigen, was in dem Buch ist, und auch gleich sozusagen so eine Art Buchlesung in Predigtform zu machen. Bietet sich ja an, wenn das Wort Gottes in dem Buch gelehrt wird. Und das war für mich schon überraschend, weil für gewöhnlich, ich rede jetzt einfach mal sehr offen, für gewöhnlich wird der Prediger in der Familie eingeladen, nicht die Frau des Predigers. Und das war schon sehr speziell. Und was ich noch interessanter fand, in dieser Gemeinde war eine Frau, die den Manfred schon aus einer Zeit kannte, wo er noch nicht gläubig war, wo er in der Anfangszeit gläubig war, so in den ersten Jahren seines Glaubenslebens. Und wir haben uns vor einiger Zeit bei einer Feier bei jemandem mal wieder gesehen. Und das Interessante ist, dass diese Frau im Vorfeld dem Pastor schon gesagt hat, also ich glaube, dass die Frau wirklich was über Veränderung zu sagen hat, weil ich kenne den Mann. Und er hat sich dermaßen verändert, ja. Und es war die Tür war schon weit offen zum Zuhören, nur weil die Leute etwas gesehen haben. Und auch die Leute in unserer Gemeinde sehen, dass wir uns verändern als Pastoren. Und ich mache ihnen immer Hoffnung und sage, wart's ab erstmal in 5 Jahren. Da ist das, was du heute kritisierst, dann auch wieder überwunden. Natürlich mag es dann auch noch Sachen geben. Aber das ist wichtig, dass wir uns in diesem Prozess verstehen und dass wir uns nicht davor fürchten, in Konfrontationen zu kommen. Außerdem ist der Heilige Geist, der hat eine besondere Gabe, die ich sehr liebe. Ich sage mal, das ist die 10. Geistesgabe, die Gabe des Lachens oder des Humors oder der Freude. Ja, der Heilige Geist kann das, dass er Wahrheiten so verpackt durch Prediger sagt, dass die dir ein Schmunzeln abbringen und dich mitten ins Herz treffen und dich aufmerksam machen, wo du was verändern musst. Und das ist der Heilige Geist. Und das ist wunderbar, weil es ist viel leichter, sich freudig zu verändern, als wenn man eingeschnappt ist oder sauer ist. So, ich habe euch vorhin schon angekündigt, was wir jetzt machen. Wir beschäftigen uns jetzt damit, wie glaubt man? Also nehmen wir mal zum Beispiel an, wir reden jetzt über was wollen wir reden? Über Kochen. Ja, das ist kein Metier, wo ich mich wirklich gut auskenne. Ich bekenne das gleich ganz ehrlich. Aber im Laufe der Ehejahre lernt man einiges. Und ich glaube, mein Mann sieht auch nicht so aus, als ob er hungert. Und von dem her, aber es ist nicht meine Leidenschaft. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich koche etwas, dann ist jedem eigentlich sofort klar, was ich mache. Ich bin in irgendeiner Küche, da gibt's irgendeine Form von Herd. Der eine sieht einen Gasherd, der andere sieht einen Elektroherd, der dritte, was weiß ich, für einen, ja. Und man sieht Töpfe, man sieht Essen in den Töpfen, was warm gemacht wird, was vermischt wird, was in irgendeiner Weise behandelt wird. Du weißt, was du machst, wenn ich sage, wir kochen zum Beispiel Spaghetti. Dann weißt du ganz genau, was brauche ich dafür, was mache ich. Ich könnte auch sagen, komm, wir gehen zusammen einen Kaffee trinken. Dann bedeutet das, wir zwei begeben uns an einen Ort, wo es Kaffee gibt. Wir setzen uns an einen Tisch oder auch im Stehen, nehmen eine Tasse Kaffee, führen die an den Mund, schütten den in den Mund rein, schmecken ihn, schlucken ihn runter, verdauen ihn. Das ist der Inhalt des Wortes Kaffee trinken. Könnte auch einfach sagen, trinken. Ja, dann weißt du, du musst ein Gefäß an den Mund führen, möglichst so, dass es in den Mund rein die Flüssigkeit läuft, nicht links und rechts vorbei. Und ich könnte dir jegliche Art, ich könnte auch sagen, lesen zum Beispiel. Dann wüsstest du, zum Lesen braucht man etwas, worauf Buchstaben gedruckt sind, weil wir lesen Buchstaben. Das kann eine Zeitschrift sein, das kann ein Blatt Papier sein, das kann zum Beispiel eine CD sein, da steht hinten was drauf. Es kann sogar hier diese Batterie, da steht auch was drauf, da kann ich also lesen, Premium-Qualität. Und lesen ist, ich nehme diese Buchstaben über meine Augen auf, mein Hirn gibt dem eine Bedeutung und je nachdem, ob ich laut oder leise rede, wenn ich laut rede, lese, sagt mein Mund, spricht das dann aus. Das ist Lesen. So. Und wir können eigentlich fast alle Tätigkeiten, so egal was ich jetzt sage, ich könnte auch sagen stehen, was mache ich, wenn ich stehe? Ich habe zwei Füße, auf denen befinde ich mich. Stehen ist nicht liegen. Ja, also das heißt, mein Rücken ist senkrecht zum Fußboden, nicht parallel zum Fußboden. Das wäre zum Beispiel liegen. Ja, dann gibt's noch Sitzen. Beim Sitzen haben andere Körperteile mit der Erde oder mit dem, worauf ich sitze, einen Kontakt als beim Stehen. Wir wissen alle genau, ohne dass wir das jetzt so analysieren, wir wissen alle genau, was mache ich, wenn ich sitze, wenn ich stehe, wenn ich lese, wenn ich trinke, wenn ich esse, wenn ich schlafe. All diese Dinge sind uns geläufig. Und jetzt kommt die große Testfrage. Was mache ich, wenn ich glaube? Wisst ihr, so viele Leute sagen, aber Pastor, ich habe so gebetet und geglaubt. Gut, gebetet ist klar, ich weiß es. Ich mache meinen Mund auf und je nachdem, was es für ein Gebet ist, proklamiere ich, bete in Übereinstimmung, ich bete in neuen Zungen, ich spreche mit Gott. Ja, das ist klar. Aber was mache ich, wenn ich glaube? Was machst du, wenn du glaubst? Wisst ihr, ich habe Leute manchmal gefragt, ich habe manchmal gesagt, du hast gebetet und geglaubt, was machst du, was hast du gemacht? Gucken mich die Leute ganz groß an. Ja, ich habe gebetet und geglaubt. Beten ist klar, was machst du, wenn du glaubst? Vielleicht weiß der ein oder andere schon die Antwort, das ist super. Ich werde dir noch ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Aspekt, den du noch nicht weißt. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns von diesem religiösen Gerede, von dem einfach so kananäisch für Fortgeschrittene, dass wir uns von dem ein bisschen fortbewegen und dass wir da sind, wo wir wissen, was wir tun. Wir sollten nicht zu denen gehören, von denen man sagt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sollten genau wissen, was wir tun, vor allem was wir zu tun haben. Denn du brauchst Glauben. Wir haben vorhin gehört, ohne Glauben ist es unmöglich, irgendetwas zu erreichen. Ja, Pastor Bernd hat es vorhin gesagt. Alles, was du tust im Reich Gottes, musst du aus Glauben tun, sonst funktioniert's nicht. Pastor Manfred hat euch gesagt, der Glaube muss echt sein. Er hat die Gefahren, die entstehen können oder wo man reintappen kann in ungeheuchelten Glauben, in Beispielen genannt. Und jetzt wollen wir ein bisschen anschauen, was mache ich, wenn ich glaube? Zum Beispiel, ich war letzten Montag in der Ukraine für eine Woche. Ich gehe seit 1991 war ich das erste Mal in der Ukraine und dann gab es einen Unterbruch, als unsere Kinder klein waren, da war ich einige Jahre nicht und seit 2005 bin ich wieder regelmäßig ein- oder zweimal im Jahr in der Ukraine zum Lehren, zum Predigen. Ich kenne den Pastor dort eben, ich habe ihn kennengelernt, der war ein paar Monate bekehrt, da war noch kein Pastor und jetzt seine Gemeinde, 18-Jähriges, hatte gerade, als wir jetzt dort waren, 18-Jähriges Bestehen. Da war's, nein, 19-Jähriges war es sogar schon, 19-Jähriges Bestehen. Und wir haben also uns vorbereitet. Ich war im Mai dieses Jahr schon mal dort. Und als ich im Mai im Flugzeug zurücksaß, für gewöhnlich bin ich die letzten Jahre nur einmal gewesen, weil es ist immer organisatorisch ein großer Aufwand, vor allem wegen meiner Übersetzerin. Ich habe eine sehr gute Übersetzerin aus einer russlanddeutschen Gemeinde in Süddeutschland. Aber sie hat zwei kleine Kinder, 2 und 4 Jahre. Und die meisten von euch wissen, mit 2 kleinen Kindern ist es nicht so einfach, jemanden zu finden, der eine Woche die Kinder hüten kann, weil der Mann muss arbeiten. Und das ist meistens nicht so, dass jemand schon dasteht und wartet. Wir waren also einige Tage dort und im Mai zusammen. Und als ich im Flugzeug zurücksaß, hat der Herr zu mir geredet, ich sollte in diesem Jahr nochmal kommen. Eigentlich vorher schon, eigentlich als ich dort war schon. Und wir hatten dann noch einen Aufenthalt zwischendurch, wo wir umsteigen mussten auf dem Rückflug. Und da haben wir uns auch so ein bisschen Flugzeug unterhalten. Und ich habe eben überlegt, wenn ich in Englisch predigen würde vielleicht, was aber nicht so eigentlich wirklich mein Ding ist, was mich sehr herausfordert, ob sie dann Übersetzer hätten und so weiter. Und dann sagt meine Übersetzerin, ja, vielleicht könnte ich ja mitkommen. Sag mir doch mal, eigentlich möchte ich wirklich sehr gern mitkommen. Und so ist das gekommen, dass wir jetzt im Herbst nochmal gegangen sind. Es war relativ kurzfristig. Ich habe einfach Flüge gebucht. Und ich gehe immer davon aus, wenn ich etwas mache, dass ich das im Glauben tue, dass ich den Herrn zuerst höre, dass ich dafür bete. Ich habe das natürlich mit Manfred besprochen. Das ist mir immer wichtig, dass er das auch hört vom Herrn und so weiter. Weil du brauchst bestimmte Bestätigung auch. Und mit dem Pastor vor Ort dort natürlich sowieso. Und aber ich hatte diesen starken Eindruck, ich hatte so ein starkes Drängen, in diesem Jahr nochmal hinzugehen. Und dann, wir sind am Dienstag, am Mittwoch geflogen und am Freitag vorher schaue ich Nachrichten und da höre ich, dass die Fluglotsen wieder anfangen zu streiken. Und dann lese ich aber, dass ein Gericht festgelegt hat, dass sie jetzt also so und so viele Stunden nicht streiken dürfen. Und am Samstag lese ich auf dem Teletext, bis Dienstagabend ist der Streik ausgesetzt und ab Mittwoch früh könnte wieder Streik sein. Und es wird sehr wahrscheinlich so sein, weil sie sich eben in bestimmten Tarifverhandlungen nicht einigen konnten. Mittwoch war unser Termin zum Fliegen. Wir sind über Frankfurt geflogen, weil es keinen direkten Flug von Zürich nach Kiew gibt. Und wir sind über Frankfurt geflogen, hatten dort ungefähr eine Stunde Zeit zum Umsteigen, zum anderen Gate rennen sozusagen. Es war aber die einzige Möglichkeit, wo ich eben Flüge bekommen habe. Und zu einer einigermaßen normalen Zeit, weil wenn wir in Kiew ankommen, haben wir nochmal eine Autofahrzeit von je nach Verkehr von 3 bis 4 Stunden. Und das war alles so vorbereitet. Ich habe also das in den Nachrichten wahrgenommen mit dem Streik und habe angefangen zu beten und zu glauben. Ich werde euch nachher erzählen, was ich gemacht habe. Und ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, ja. Diese herausfordernde Situation, du weißt, du fliegst an dem Tag, die Veranstaltungen sind festgesetzt, du hast nur ein relativ kleines Zeitfenster und dann kommt so eine Meldung. Und das ist eine Situation, die jeder von euch kennt, die vielleicht nicht am Flughafen, vielleicht anders. Ja, du musst irgendetwas in einer bestimmten Zeit unter Dach und Fach kriegen. Und du weißt, ich brauche Glauben. Du weißt, ich bete dafür und dann sollte ich glauben. Also das wissen wir alle. Wir wissen, beten alleine reicht nicht. Und jetzt möchte ich, dass wir uns eigentlich zuerst mal einen Text anschauen im Römer. Römer 10. Und ich fange an im Vers 17. Wir gehen wieder ein bisschen rückwärts heute. Und Römer 10, Vers 17 ist eigentlich ein Vers, den ihr bestimmt auch schon gelesen und gehört habt. Da heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also es ist schon mal gut zu wissen, wo das, was ich brauche, herkommt. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Der Glaube kommt, eigentlich wörtlich steht dort das griechische Wort akoe. Das ist ein Verb. Nee, ja? Wie heißt das? Substantiv? Genau. Es ist ein substantiviertes Verb. Es kommt von dem Verb hören und heißt, ist das Substantiv dazu, das Hören. Also, du könntest auch sagen, der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aber durch Gottes Wort. Und interessanterweise steht dort, ich nehme an, es wird euch auch was sagen, wenn ich das sage, das Wort Rema. Der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören kommt aus dem Rema Gottes. Das heißt, nicht aus dem Logos, nicht einfach aus irgendeiner Bibelstelle, die ich hier gefunden habe, sondern aus dem Wort, was aktuell Gott zu meiner Situation spricht, aus der Fülle, aus dem Logos. So, das Rema-Wort ist das aktuell gesprochene Wort Gottes aus seinem Wort. Nicht ein Wort irgendwo vom Himmel, sondern ein Wort, das aktuell für meine Situation ist. Das kann sein, dass das am Sonntag der Pastor in der Predigt gesprochen hat. Das kann ein Wort sein, was du gelesen hast in deiner stillen Zeit. Ich sage immer die Känguru-Worte. Ja, die Worte, man liest und liest und plötzlich springt ein so ein Wort an. Ganz frontal. Das spricht zu dir. Ja, und dann denkst du, stand das schon immer dort? Jetzt habe ich den Römerbrief schon so oft gelesen. Stand das schon immer da drin? Ja, das ist so, als wer hat das in meine Bibel geschrieben? Und dann merkst du, ja, das stand schon immer. Und jetzt redet's zu dir. Und das ist ein Rema-Wort, etwas, was in deiner Situation dich besonders anspricht. Ja, wenn ihr an die erste Lektion von mir vorhin denkt, das ist ein Wort, das mit deinem Leben plötzlich zusammenkommt. Und da gehen dir die Augen auf und da gibt's ein Verständnis. Ah, das meint das. So wie Petrus am Pfingsten die Augen aufging und er plötzlich gesagt hat, wisst ihr was, die Leute sind nicht betrunken. Ich sehe das zwar ja auch das erste Mal, aber das ist doch genau das, was der Prophet Joel schreibt. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen. Das ist doch genau das. Plötzlich bringt Petrus das, was er vorher schon viele Male in den Schriften gehört hatte in der Synagoge, zusammen mit dem, was er da sah und mit dem, was Jesus ihm gesagt hat. Nämlich, ich gehe zum Vater, aber ich schicke euch einen anderen Beistand, nämlich den Heiligen Geist. Plötzlich kommt das zusammen. Ja, und das ist ein Rema-Wort. So, der Glaube kommt also aus dem Wort, aus dem Hören des Wortes. So, wie kannst du das Wort hören? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du das Wort hören kannst. Also mindestens einmal in der Woche kannst du das Wort von deinem Pastor hören. Da steht er vermutlich hier vorne oder ein Gastprediger oder wer auch immer predigt, steht hier, Frau vom Pastor, steht hier, predigt das Wort. Und das ist ein gesalbtes, ein Wort, das von Gott auch ausgesandt ist und das enthält Rema-Worte für dein Leben. Ja, und das kann sein, dass der dritte Satz vielleicht das Rema-Wort für jemand in der zweitletzten Reihe ist und dein Rema-Wort ist aber der vorletzte Satz gewesen. Und dazwischen, und wenn du fragen würdest, wenn du nach dem Gottesdienst mal fragst, welches Wort hat dich am meisten angesprochen? Ja, der Pastor hat natürlich seine Vorstellung, was er zu den Leuten bringen möchte. Aber ich bin immer überrascht, was die Leute in meinen Predigten hören. Ich bin manchmal überrascht, was die mir sagen, was ich gesagt habe. Manchmal denke ich, Mensch, da müsste ich wirklich die CD nochmal hören. Ja, weil es sind viele Worte, aber das ist die Salbung, die ein Pastor, ein Hirte hat, seine Schafe zu ernähren. Worte zu sprechen, von denen er selber gar nicht weiß, welche Wirkung die bei den Leuten haben, wie wichtig die für die Leute sind. Ja, das ist, was ein guter Pastor macht. Er teilt am Sonntag aus und für jeden ist etwas dabei und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und manchmal kommen Leute auch und sagen, ja, weißt du, die Leute gehen ja nicht direkt zu Pastor Manfred und sagen dann, also weißt du, Pastor Manfred, ich finde, deine Predigt ist so und so, eher selten. Sie kommen dann zu mir und sagen, weißt du, das ist schon gut, wie dein Mann predigt, aber es ist so intellektuell und ich weiß gar nicht, ob die Leute das verstehen. Wisst ihr was, wir haben eine Frau in der Gemeinde, die hat vor Jahren, als sie das erste Mal in die Gemeinde kam, schwere psychische Probleme gehabt, aber nicht nur psychisch, sie hat wirklich das, was man sagen könnte, in einem gewissen Sinne eine Schizophrenie, also eine Art Geisteskrankheit gehabt. Ja, das ist wirklich, also im medizinischen Sinne auch. Ja, und sie war mit Medikamenten eingestellt, aber diese Medikamente haben die Nebenwirkung, dass man manchmal fast nicht mehr wahrnehmen kann, was läuft. Man ist so ruhig gestellt, je nachdem, wie stark man die braucht. Ja, und diese Frau kommt jeden Sonntag, wann immer in der Gemeinde was ist und irgendwie für sie möglich ist. kam diese Frau und kommt diese Frau zum Gottesdienst. Die arbeitet im Kinderdienst mit und die hat manchmal 3/4 der Predigt geschlafen, weil es durch die Medikamente für sie schier unmöglich war, die Augen offen zu halten. Und ich habe mal mit ihr gesprochen, weil ich dachte, sie ist doch eine gute Referenz, ob die Predigten zu anspruchsvoll, zu intellektuell sind. Und dann habe ich gesagt, du, sag mal, findest du die Predigten bei uns in der Gemeinde so, wie ist das so für dich? Kommst du da mit oder findest du es zu schwierig? Oder? Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du, manchmal habe ich schon Mühe mit den Medikamenten, mich zu konzentrieren. Aber es ist immer was dabei, was mich anspricht. Und eine Sache ist immer für mich dabei. Und wenn ich die habe, dann bin ich auch zufrieden. Und wisst ihr, das ist, was deine Haltung sein sollte. Nicht, ob der ein oder andere Satz dabei war, den du nicht verstehst oder von dem du meinst, dass dein Nachbar den nicht versteht. Du musst nicht für deinen Nachbarn hören, hör für dich. Du willst glauben, also brauchst du ein Wort für dich. Und jedenfalls, ich finde das stark. Diese Frau ist Schritt für Schritt weitergegangen. Die ist in einer extrem schwierigen Lebenssituation. Die hat einen Mann, der seit Jahren Krebs hat. Und immer wieder beten wir und sie steht da im Glauben. Und immer wieder wird dieser Mann, geht's wieder besser. Jetzt ist er wieder zu Hause, nachdem er eigentlich schon so gut wie abgeschrieben war, ist er jetzt wieder zu Hause. Und es geht immer wieder schrittweise aufwärts. Und es ist wirklich interessant. Und ich sage immer, der Mann braucht einfach Jesus. Und im Moment hat er sein Herz noch nicht geöffnet. Aber er nimmt langsam schon wahr, dass da Dinge passieren. Andere von der Gemeinde sind auch mit involviert, ihn eben helfen da auch mit, wenn er wieder zu irgendwelchen Behandlungen muss und so weiter. Aber es ist interessant, dass eine Frau, die selber in so einer schwierigen Situation ist, den Glauben aufbringen kann, ihren Mann nicht einfach auf dem Operationstisch wegen irgendeinem Krebs wegsterben zu lassen. Ja, und das sage ich dann immer so den Leuten, die dann diese so intellektuellen Predigten kritisieren. Wisst ihr, die Predigten sind nicht intellektuell. Die sind auf eine andere Weise anspruchsvoll. Die erwarten etwas von dir. Das Wort Gottes ist ein Schwert. Du kannst nicht mit einem Schwert hantieren. Entweder du bist bereit zu lernen, wie dieses Schwert funktioniert, oder du wirst dich verletzen. Die meisten Leute unterschätzen das. Ja, wir lieben alle Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist ein Schwert, lebendig, ein zweischneidiges Schwert. Schneidet auf beiden Seiten. Gib mal einem Kleinkind ein Messer, was auf beiden Seiten scharf ist. Ja, und dann ist man so verletzt, weil Gott nicht das gemacht hat und weil Gott nicht das gemacht hat. Dabei ist es ganz einfach. Ja, einem Kleinkind gibt man kein Messer. Das führt man langsam, Schritt für Schritt ran. Und wenn du verletzt bist von dem, was Gott sagt in seinem Wort, dass er Ansprüche oder bestimmte Bedingungen stellt, damit die Dinge funktionieren, dass er erwartet, dass du deinen Teil des Bundes erfüllst. Wenn dich das verletzt, dann musst du dich damit auseinandersetzen, dass du ein geistiges Kleinkind bist und noch wachsen musst. Preis dem Herrn. Macht nichts, wenn er mich nicht mehr mögt. Ich kann damit leben. Aber der Herr ist gut und wenn wir uns mit den Dingen auseinandersetzen, ja, wenn wir anfangen, ehrlich und wahrhaftig zu werden, wo wir stehen und wo wir eben nicht stehen, wo wir hinwollen, dann läuft das besser. So, der Glaube kommt also aus dem Hören. Ich habe gesagt, wir können in der Predigt hören, aber ich will dir was sagen. Du brauchst nicht nur für den Sonntag Glauben. Nehmen wir mal an, dein Predigtglaube, der Glaube, der aufgebaut ist nach der Predigt, reicht vielleicht bis Sonntagabend. Also bei mir hat er manchmal nicht bis Sonntagabend gereicht. Sage ich euch auch ganz ehrlich. Bei mir hat er manchmal genau gereicht, bis ich nach Hause kam, zu meiner Wohnungstür reinkam und genau das gleiche Chaos, das ich vor dem Gottesdienst verlassen hatte, wiedergefunden habe. Und ich meine jetzt nicht nur Chaos im Sinne von unaufgeräumt, sondern Chaos im Sinne von Frust in meiner Ehe, Herausforderungen mit meinen Kindern, die Küche, die nie aufhört, geputzt werden zu wollen und die Wäsche und all das, was man da so hat. Ja, neben all den hohen Ansprüchen, die man vielleicht noch an sich selber stellt. So, und also mein Glaube war meistens beim Öffnen der Wohnungstür spätestens, hat der nicht mehr gereicht. Also was sind andere Quellen, wo du den Glauben hören kannst? Und ich kann euch sagen, es gibt noch, für mich gibt es noch zwei andere effektive Quellen. Neben den Mittwochsveranstaltungen. So, aber du brauchst eine Quelle zu Hause. Und eine Quelle ist, dass du es ist egal, welches technische Medium du nimmst. Ob du jetzt einer bist, der sagt, ich liebe meine alten Magnetbandkassetten, Tonbänder oder irgend sowas. Oder ob du sagst, ich bin der mit dem CD-Material und ich kann mich einfach nicht an dieses MP3 gewöhnen. Oder ob du sagst, MP3, alles digital, alles papierlos, alles materiallos sozusagen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber das Wort in gepredigter, in Rema aufbereiteter Form für dich auf CDs. Also wir haben zum Beispiel bergeweise CDs zu Hause. Wir gehen seit Jahren jedes Jahr nach Amerika zur Ministerskonferenz von Kenneth Copeland. Und bis jetzt war es immer so, dass man bis vor einigen Jahren pro Person 2 Gepäckstücke, 2 Koffer à 20 Kilo mitnehmen konnte, wenn man Übersee flog. Jetzt ist es so, es gibt nur noch einen, den zweiten muss man bezahlen. Und jetzt ist es halt so, dann kann man auch nicht noch einen leeren Koffer mitnehmen. Und jetzt haben wir letztes Jahr es so gemacht, dass wir einen neuen Koffer noch gekauft haben, weil wir, die haben da alle Büchertische auch, weil wir so viel CDs gekauft haben und Bücher und CDs, einen ganzen Koffer voll. Und es war günstiger, einen Koffer einzuchecken und den zu bezahlen, als Übergepäck jetzt im anderen Koffer zu bezahlen. Und so, wir haben dann gesucht, wo sind die besten Möglichkeiten. Wir sollen auch weise sein, wir sollen unseren Verstand ausschalten, ja. Und wir, diese ganzen Sachen, das ist immer mein Ziel, dass ich von einer Konferenz im Januar bis zur nächsten, im nächsten Januar wirklich alles gehört habe, was ich gekauft habe. Und ich mache das und nicht nur einmal gehört habe. Und ich höre die Sachen und ich höre die Sachen und ich höre die Sachen. Es gibt Predigten, da kann ich schon mitsprechen. Aber soll ich euch was sagen? Das ist genau die Schnittstelle, wo ich anfange zu glauben. Und der größte Fehler, den die meisten Christen machen, ist, sie hören zu wenig Wort. Sie beschäftigen sich zu wenig mit dem Wort. Es gibt noch eine dritte Variante, und die will ich auch nicht unterschätzen, die ist nämlich genauso wertvoll, dass du selber das Wort zu dir sprichst. Dass es, wenn du ein bisschen reifer bist und in der Lage bist, dir für deine Situation selber ein Rema zu holen. Dann nimmst du dieses Rema und du sprichst es zu dir 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 und du sprichst es zu dir. Und wenn du genug zu dir gesprochen hast, fängst du an, zu deiner Situation zu sprechen. Du sprichst zuerst zu dir. Zum Beispiel, über Jahre habe ich zu mir gesprochen, Römer 10, Vers 11, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ich werde nicht zu Schanden werden. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ich werde nicht zu Schanden werden. Zu Schanden werden heißt einfach kaputt gehen, zerstört werden. Egal was es ist, ich werde nicht zu Schanden werden. Ich werde nicht zu Schanden werden. Ich werde nicht zu Schanden werden. Und das ist eine meiner stärksten Waffen gegen jede Form von Angst. Ja, ich weiß nicht, wie das bei Männern ist, aber ich kann euch sagen, Frauen haben viel mit Angst zu tun. Da passieren Dinge, die einfach um einen rum passieren, laufen Dinge. Ja, da hast du 9 Monate, da hast du ein Baby im Bauch und du spürst es und es ist bestens beschützt in deinem Bauch. So, und dann kommt es plötzlich auf die Welt. Und plötzlich musst du damit hantieren, plötzlich musst du damit umgehen. Nach vielleicht einer Woche, du bist aus dem Krankenhaus dann zu Hause, nach einer Woche geht der Mann wieder arbeiten und du bist alleine zu Hause mit diesem kleinen Etwas und das schreit und du weißt nicht warum. Und du kannst nur alles durchprobieren und dann hast du alles, du hast gefüttert, also du hast gestillt und du hast die Windel gewechselt und du hast ihm vorgesungen und weiß ich was alles und schreit immer noch. Da, bei mir, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei mir war da sofort Angst da. So, und Angst ist immer der Gegenspieler zum Glauben. Oder andersrum, Glaube ist das Gegenteil von Angst, von Furcht. So, und jetzt kannst du dir überlegen, bin ich bei Glauben oder bin ich bei Furcht? Ich kann das jetzt nicht alles herleiten, aber das biblische Fundament dazu hast du in Hebräer 10, Vers 39. Ja, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen, die furchtvoll, ängstlich zurückweichen, sondern wir sind von denen, die glauben zur Rettung der Seele. Da hast du das gegenüber. Glaube oder Furcht, du musst dich entscheiden. So, aber du musst auch was in der Hand haben oder noch besser im Mund haben gegen die Furcht. Ja, und nachdem ich also viele Nächte mit meinem Baby auf dem Arm und ich hatte so ein, mein erstes Kind war so ein Schreikind, so ein wochenlang Schreikind, nicht Durchschlafkind und so weiter. Wisst ihr, das ist nicht so, dass alles immer, ja, ich glaube, es kommt schon gut. Wenn ich den Satz höre, ich sag's euch, da stehen mir die Fußnägel senkrecht hoch. Wenn ich für jemanden bete und er sagt dann, ja, Pastor, mach dir nicht so viel Gedanken, es kommt schon gut. Da weiß ich schon, nichts kommt. Weil Glaube ist nicht, ja, ja, es kommt schon gut. Das muss schon ein bisschen spezifischer sein. Wisst ihr, wie viel es kommt schon gut Leute ich gesehen habe, die dann gescheitert sind, die aus der Gemeinde rausgegangen sind, weil sie dachten, Glaube ist einfach, ich sage, ja, es kommt schon gut. Und dann kommt's gut. Nein, du musst wissen, was du tust. So, und was habe ich gemacht? Ich bin mit meinem Kind rumgelaufen und ich habe sonst was alles gemacht. Nächtelang, am Tag war ich fix und fertig. Ja, der Manfred hat dann schon im anderen Zimmer geschlafen, damit er überhaupt schlafen konnte, weil er ja zur Arbeit gehen musste. Und ich wusste, ich brauche da irgendeine Lösung. Und dann war der Manfred eben das erste Mal, das war 1998, das erste Mal bei Kenneth Copeland, war auch so ein Glaubensprojekt, eben, und hat ein großes CD-Set mitgebracht, das hieß Faith for Today, Glaube für heute. Und da waren vier Kassetten drin von Gloria Copeland, Faith Talks, Teil 1 bis Teil 4, der Glaube spricht. Und da hat sie einen Satz gesagt, und ihr müsst wissen, zu der Zeit war mein Englisch so schlecht, dass ich kaum was verstanden habe. Also ich wusste, Mark 11 ist Markus 11, aber ich habe die also eine ganz oft gehört, und das ja bei Kassetten ist das ja super, weil du kannst anmachen, kannst ausmachen, wenn du es nicht verstanden hast, kannst du sofort wieder zurückspulen, kannst es nochmal hören, wieder zurückspulen, kannst es nochmal hören. Und ich hatte so einen Kassettenrekorder mit so Zahlenanzeige, das heißt, ich konnte auch genau an die Stelle wieder zurückspulen. Und dann mit dem Wörterbuch habe ich mir das übersetzt und so weiter. Und schließlich war es ein Satz, der sich bei mir festgehakt hat. Und wisst ihr, was passiert ist? Dieser Satz hat mich dermaßen geärgert, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass das Wort Gottes sich feindlich vor dir aufstellt. Ein Rhema-Wort, das geschickt ist, um dein Leben zu verändern, postiert sich feindlich vor dir auf. So dieses Wort stand also da. Und es war folgender Satz. Du hast heute in deinem Leben das, was du haben möchtest, was du gestern ausgesprochen hast. Also das, was du in deinem Leben hast, beschwer dich nicht bei Gott darüber. Du hast es, weil du es haben willst. Ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. Ich habe also so ein Schreikind, weil ich beim Herrn so ein Schreikind bestellt habe. Ich habe also gebetet, Herr, gib mir ein Kind, was nächtelang schreit, damit meine Nerven blank liegen, damit meine Ehe in die Krise kommt, damit ich nicht mehr weiß, wie ich heiße, wo ich wohne und aussehe wie ein Drogenjunkie oder wie. Das war jetzt also, so das war meine erste Reaktion. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal hören, was sie dann noch dazu sagt. Und das nächste, was ich verstanden habe, war, du hast das. Was du sprichst, du hast heute das, was du gestern gesagt hast und vorgestern. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Und ich habe diese Kassetten wieder und wieder gehört. Und dann habe ich angefangen, die Bibelstellen zu studieren. Und dann habe ich etwas rausgefunden, was genau diese Veränderung zu echten Glauben hingebracht hat. Ich habe nämlich rausgefunden, dass zu glauben in einem ganz engen Sinne damit verbunden ist, was ich rede. Und der Vorgang des Glaubens ist ganz einfach zu beschreiben. Ich muss es ein bisschen spannend machen, weil sonst wäre ich nach 5 Minuten schon fertig gewesen mit dieser Predigt. Wir denken, ja, also das Kochen zu beschreiben, das ist ganz einfach. Das ist nur einfach, weil du es schon vor dir siehst, weil das Wort Kochen in deinem Kopf schon mit Bildern verknüpft ist und das Wort Glauben nicht. Aber ich sag dir jetzt, es gibt einige wenige Bilder, mit denen du das Wort Glauben verknüpfst. Das erste ist, das Wort Glauben sollte sich mit dieser Pose verknüpfen. Ich mach's von der Seite, dass ihr es alle schön seht. Du sitzt vor deiner Bibel und du studierst das Wort. Das ist der erste Schritt, der erste Teil vom Glauben. Das ist so wie beim Kochen, du holst die Töpfe raus. Ja, du kannst nicht einfach das Wasser auf deine Kochplatte schütten. Oder die Nudeln drauflegen, du musst einen Topf rausholen. Genauso fängst du an, du studierst das Wort Gottes. Und wenn du keinen Plan hast, wenn du nicht ein bestimmtes Thema hast, dann liest du einfach alles das fortlaufend so. Am besten fängst du mit dem Neuen Testament an. Fang nicht bei Adam und Eva an, die meisten fangen bei Adam und Eva an und scheitern bei den Geschlechtsregistern, die dann da aufgezählt sind. Und der zeugte den und der lebte so und so viele Jahre und hatte die und die Söhne und der Sohn, der hatte die, lebte so und so lange und er verschied und dann hatte der Sohn so viele Söhne und. Und dann denkst du, meine Güte, wie soll das mein Leben verändern? Fang an mit dem Neuen Testament, fang an mit dem Neuen Bund. Irgendwann wirst du auch dort vordringen. Ja. Fang von mir aus an mit dem Inhaltsverzeichnis, dass du weißt, was wo steht. Und dann gehst du und fängst an mit den Evangelien. Ja, und fängst an, die Dinge zu lesen. Wieder und wieder und wieder und wieder. Ja. in deinem Lesetempo. Und weißt du was? Das wird sich erhöhen. Das wird sich erhöhen. Und jede freie Minute verbringst du damit, im Wort zu lesen. Und du lässt einfach mal einen Abend in der Woche deinen Fernseher aus. Ja, oder einen Abend in der Woche. Und nicht der Abend, wo der Gebetsabend oder die Hauszelle ist, sondern der andere Abend, wo du für gewöhnlich vorm Fernsehen sitzt. Ja? Nicht, dass du das eine mit dem anderen austauschst, weil dann kommst du auch nicht im Glauben weiter. Sondern du musst qualitativ und quantitativ zulegen. Du musst mehr Zeit mit dem Wort verbringen. So, du liest und liest und liest oder du hörst Predigten und hörst Predigten und hörst Predigten und du füllst dich mit dem Wort. Ja, kochen, Nudeln kochen. Bleiben wir mal bei Nudeln kochen. Du füllst den Topf mit Wasser. Du kannst auch nicht einfach nur den Topf auf den Herd stellen, die Platte anmachen und die Nudeln reinstecken. Sondern du füllst den Topf mit dem Wasser. So, du füllst dich mit dem Wort Gottes. Und dann bewegst du das in deinem Innern. Du tust die Nudeln nicht ins kalte Wasser, sondern du wartest, bis das Wasser kocht. So, du bewegst das Wort in deinem Innern. Genau, es bringt dich hin und wieder zum Kochen, bis es etwas anfängt zu bewirken, bis es nämlich oben wieder raussprudelt. Wisst ihr, woran man sieht, dass das Wasser kocht, wenn der Deckel drauf ist? Und du kochst einfach effizienter, wenn du einen Deckel drauf machst. Ja, weil da geht nicht die ganze Wärme weg. Kleiner Kochkurs noch am Rande. Gerade die ich ja nicht so begabt bin da. Aber so die Grundlagen wie einen Topf Nudeln kochen, das klappt schon ganz gut inzwischen. Ja, also du legst einen Deckel, machst einen Deckel oben drauf. Ja, dann geht's nämlich schneller. Woran siehst du, dass das Wasser kocht? Der Deckel fängt an zu wackeln und erhebt sich. Und das Wasser breitet sich aus, wird gasförmig, breitet sich aus und wird größer. Und dasselbe passiert mit dem Wort Gottes in dir drin. Zuerst ist es ziemlich kalt. Ich will nicht sagen trocken, aber ziemlich kalt. So, ja, es lässt dich relativ kalt und du liest und liest. Aber dann so nach und nach fängt das an zu kochen. Plötzlich kommt Bewegung rein. Plötzlich vielleicht nach unendlich vielen Versen, oder du denkst, es sind unendlich viele, merkst du, das war genau das. Plötzlich merkst du, wie das Wort zu dir redet. Da war plötzlich ein Vers, der zu dir geredet hat, nachdem du schon Kapitel für Kapitel gelesen hast. So, und jetzt, wo das Wasser kocht, ja, jetzt tust du eine weitere Zutat dazu. Jetzt tust du die Nudeln in den Topf. Was ist das? Wieder in unserem Bild gesprochen. Was sind die Nudeln? Du fängst an, das Wort Gottes zu sprechen. Du fängst an, das Wort Gottes wieder auszusprechen. Du fängst an, das, was du gelesen hast, das Rema, dir selber zuzusprechen. Ich werde nicht zu Schanden. Eine super Anleitung übrigens. Ich hätte beinahe gesagt Kochanleitung. Nein, wenn du Glauben kochen willst, wie du zu Glauben kommst, so findest du eine super Anleitung im Psalm 1. Da steht nämlich genau das drin. Schlag mal den Psalm 1 auf. Im ersten Vers: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Da ist erstmal die Voraussetzung, ja? Und Pastor Bernd hat das vorhin schon so schön gesagt, der Glaube wird durch Liebe wirksam. Du solltest also nicht im Kreis der Gottlosen wandeln oder auf dem Weg der Sünder sein, sondern du solltest in Liebe wandeln. So, das ist die Voraussetzung. So, und dann geht's weiter. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Du denkst über das Gesetz, über das Wort Gottes nach, Tag und Nacht. Wann immer du eine freie Minute hast, denkst du darüber nach, bis es anfängt, in dir zu kochen. So, und wenn das Wasser anfängt zu kochen, dann fängst du an, das zu sprechen. Und dann passiert Folgendes. Dann bist du nämlich wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Alles, was er tut, gerät wohl. Wisst ihr, manchmal nehmen die Leute einfach diesen Teil vom Vers und proklamieren den wie verrückt. Eine andere Übersetzung sagt, alles, was er tut, gelingt ihm. Alles, was er tut, gelingt ihm. Manche Leute proklamieren, ja, alles, was ich tue, gelingt mir. Manche Leute proklamieren, mein Gott füllt all meinen Mangel aus nach seinem Reichtum an Herrlichkeit in Christus Jesus. Du kannst proklamieren, solange du willst. Es wird nichts passieren, wenn du nicht die Bedingung dazu erfüllst. Ja, bei Philipper 4, Vers 19 ist die Bedingung, dass du in diesem gegenseitigen Geben und Nehmen drin bist. Dass du nicht an deinem Besitz hängst, sondern wann immer jemand eine Not hat oder wann immer der Herr etwas braucht, bist du bereit, ja, zu geben. Und dann kannst du das für dich beanspruchen. Und dieser Vers, alles was du tust, gelingt dir. Der hat auch eine Bedingung, nämlich dass du deine Lust, deine Freude hast am Wort Gottes und darüber nachsinnst, Tag und Nacht und immer wieder darüber nachdenkst und immer wieder dich damit beschäftigst. So, und das ist Glaube. Ja, wenn wir jetzt zurückgehen zum Römer 10, da kannst du lesen, wie die Gerechtigkeit aus Glauben spricht. Ihr kennt alle die Verse, Römer 10 ab Vers 6. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich den Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Also mit anderen Worten, die Gerechtigkeit aus Glauben in dir spricht nicht, du sollst nicht sagen, wenn du glauben willst, sollst du nicht sagen, ah ja, wie soll das denn jetzt wieder werden? Wie soll ich das denn alles schaffen? Menschenskinder, also kaum ist ein Problem vorbei, kommt schon wieder das nächste. Wir haben doch gebetet, wieso ist das jetzt schon wieder da? Und wer soll das jetzt machen? Und könnte ich jetzt vielleicht den Pastor Bernd anrufen oder vielleicht rufe ich lieber seine Frau an oder... Nein, aber eigentlich, die Iris hat ja auch immer so viel zu tun. Vielleicht kann ich meinen Zellleiter anrufen. Wer könnte jetzt das wieder für mich in Ordnung bringen? Das sollst du nicht sprechen, sondern was spricht die Gerechtigkeit aus Glauben? Das Wort ist dir nahe. Dir. Wo ist das Wort dir nahe? In deinem Mund und in deinem Herzen. Wie kommt's ins Herz? Durch das Hören und Hören und Hören. Wie kommt's in den Mund? Indem du es aussprichst. Der Mund ist zweiseitig, das geht rein und raus. Sprich es aus, sprich es aus. Du kannst immer wieder die guten Dinge aussprechen. Und so bringt man Sachen zum Funktionieren. Es reicht nicht, wenn du am Sonntag nach dem Gottesdienst das aussprichst. Da ist genau wieder die Grenze zu der Heuchelschiene. Wisst ihr, am Sonntag nach dem Gottesdienst, ja, Halleluja, preis dem Herrn, alles wird gut, prima, Halleluja, ja, Bruder Bernd, das wird super, preis dem Herrn, Schwester Iris, das wird alles ganz gut, Halleluja, Halleluja. Und dann kommst du nach Hause und sagst, sie haben ja gar keine Ahnung, was ich hier für Probleme habe. Die verstehen ja gar nicht, was bei mir los ist. Die haben ja nicht so einen Mann wie ich zu Hause und die wissen ja gar nicht, wie das ist mit so wenig Geld. Die haben ja ein schönes Haus und so viel Sachen und denen geht's gut und die wissen gar nicht, was Probleme sind. Die haben so liebe Kinder und die verstehen das gar nicht. Das ist nicht die Gerechtigkeit aus Glauben. So spricht der Glaube nicht. Sondern was sprichst du? Was hat Gott gesprochen, als er ein Problem hatte? Gott hat seine Erde gesehen und die war wüst und leer und stockdunkel noch dazu. Was hat Gott gemacht? Er hat die Antwort gesprochen. Also sprich, was du sehen willst. Das Wort ist dir nah. So, und dann sprichst du. Und wenn du irgendwo anfängst, bei so einem Vers hier, eben Römer 10, Vers 11, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden. Ich werde nicht zu Schanden werden. Oder Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Herr, jetzt rufe ich deinen Namen an und du wirst mir helfen. Und ich danke dir für Hilfe. Und dann hängst du gleich noch einen Lobpreis hinten dran. Ja, du musst nicht 100-mal dasselbe bitten. Hier ist nicht die Rede von, die Gerechtigkeit aus Glauben sagt, bitte, 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 Herr. Sondern die Gerechtigkeit aus Glauben sagt, das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Wozu? Um dich zu retten. Denn danach geht's um Errettung. Wir nehmen diese Verse oft nur im Zusammenhang mit der Errettung von Ungläubigen. Aber das Wort Errettung, Sozo, das ist nicht nur die Errettung, um ewiges Leben zu bekommen, sondern das ist auch Frieden, das ist Schutz, das ist Bewahrung, das ist Wohlstand, das ist Heilung. All das ist in diesem Wort mit drin. Du sprichst also nicht nur einmal, das Wort ist dir nicht nur einmal nah, wenn du Jesus zu deinem Herrn machst, sondern das Wort ist dir immer wieder nah. Du sprichst es immer wieder zu dir. Und genau das habe ich gemacht, als ich die Nachrichten gesehen habe am Flughafen, beziehungsweise auf dem Teletext mit dem Streik. Also ich habe dann am Dienstag nochmal geschaut und am Dienstag war unklar, ob am Mittwoch Streik sein würde. Also habe ich das Fernsehen wieder ausgemacht. Manchmal braucht man gar nicht so viel im Fernsehen zu gucken. Da reicht es, wenn man diese eine Information hat, dann weiß man, was man ausspricht. Ja, und mein Vers war Psalm 1, alles, was ich tue, gelingt mir. Der Herr hat zu mir geredet. Ja, wir haben eine bestimmte Zeitspanne von Mittwoch bis Montag. Wir haben verschiedene Veranstaltungen dort. Ich habe einen Zeitplan, wann ich ankommen möchte in Kiew oder ankommen muss, damit ich noch weiterfahren kann. Und alles, was ich tue, gelingt mir. Und es ist mir egal. Und wenn alle Fluglotsen streiken, mein Flugzeug wird starten und landen. Es ist mir egal, wie das passiert. Ob Streik ist oder nicht. Ich weiß, mein Flugzeug wird fliegen. Also wir sind sehr früh geflogen. Wir sind am Mittwoch um 6 von Schaffhausen losgefahren. Um 7 waren wir am Flughafen. Um 7.50 Uhr ging der Flug nach Frankfurt. Wir saßen im Flugzeug. Bis dahin ging alles soweit gut. Sah auch nicht nach Streik aus. Wir saßen im Flugzeug und plötzlich kam die Durchsage des Piloten. Meine Damen und Herren, die Startzeit verschiebt sich noch um eine halbe Stunde. Ich habe von Frankfurt keine Starterlaubnis bekommen. Es ist eben so, wenn die Flüge nur so kurz sind, muss der Zielflughafen natürlich auch eine Rückmeldung geben, ihr könnt kommen. Denn der Flug geht nur, weiß nicht, 45 Minuten oder sowas von Zürich nach Frankfurt. Okay. Und in diesem Moment triffst du die Entscheidung. Glaube oder das Normale? Glaube oder wie immer? Ich hätte jetzt sagen können, Mann, wir haben doch so gebetet. Ich bin so sicher. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Herr, ich danke dir, dass wir unseren Flieger, unseren Anschlussflieger kriegen werden. Wir werden gut ankommen. Wir werden gut und sicher ankommen. Wir werden gut und sicher ankommen. Wir werden heute Nachmittag, so um 13.15 Uhr war die Ankunftszeit, und ich habe gesagt, wir werden am frühen Nachmittag in Kiew ankommen. Ich danke dir dafür. Ich preise dich dafür. Herr, ich halte daran fest. Dann hatte ich mit meiner Sitznachbarin noch ein gutes Gespräch da im Flugzeug. Irgendwann sind wir dann gestartet. Irgendwann sind wir gelandet. Es gab keinerlei Durchsagen, also es wurde nur durchgesagt, man bemüht sich, die Anschlussflüge noch irgendwie hinzukriegen, so. Wir sind also gerannt, einmal über den ganzen Flughafen, da muss man ja wieder durch eine Kontrolle und muss man wieder durch eine Kontrolle und so weiter. Dann immer Schuhe aus, Jacke aus und so weiter. Ja, jedenfalls, wir kamen an unserem Gate, endlich, und ich sah schon von Weitem, das Gate war leer. Und da standen noch die zwei Damen von der Lufthansa. Und ich habe dann gefragt und sie hat dann gesagt, also unser Flug ging laut Plan 9.50 Uhr und wir waren 9.43 Uhr dort. Und dann sagt sie, ja, der Flug ist schon geschlossen. Jetzt stand ich da, ich habe dann nochmal nachgefragt. Also der ist schon weg. Ja, der ist schon auf der Startbahn. Okay. Kam noch ein Ehepaar, die waren von Hamburg auch, hatten auch diesen Flug verpasst. Wir standen also da. Und ich beschreibe euch das so genau, weil ich möchte gern, dass ihr versteht, du musst kein besonderer Mensch sein, um glauben zu können. Du musst nicht mehr besonders sein, als Spaghetti zu kochen. Du musst nur bestimmte Abläufe einhalten. Und ich glaube, jeder kann Spaghetti kochen lernen. Und jeder kann glauben lernen. Du musst dich einfach an bestimmte Regeln, an bestimmte Abläufe halten. Und eine Regel ist, mach den Mund nie auf, bevor du weißt, was du sagen willst und bevor du weißt, dass du das Ergebnis willst. Das war nämlich das, was ich von Gloria Copeland gelernt hatte. Und sie hatte sehr recht. Denn ich habe über die Jahre mein Reden sehr verändert. Und mein Leben hat sich komplett verändert. Mein Leben hat sich komplett verändert. Und ich habe also dann nachgefragt und man hat gesagt, okay, wann geht denn der nächste Flug? Und es war eben, wie gesagt, kurz vor 10. Und dann sagt sie, 10.10 Uhr. Dann habe ich gedacht, naja, das ist ja gar nicht so lange. Und dann sage ich, wann kommt der an in Kiew? Es war komisch, dass sie 10:10 gesagt hatte, oder 10:10 gesagt hatte. Und dann sagt sie, 1:30 Uhr. Da dachte ich, hä? Und wisst ihr, manchmal ist es so, die Welt ist immer so extrem unpräzise. Ich meine, wir haben ja nun eine Zeiteinteilung in 24 Stunden, nicht wie die Amerikaner in 2x12 Stunden. Also eine Information, der nächste Flug geht 10.10 Uhr, ist eine völlig falsche Information. Wisst ihr, die Welt gibt immer falsche Informationen oder halbwahre Informationen oder ungenaue Informationen. Du solltest niemals in einer Zeitschrift nachgucken, was Doktor sowieso rät, wie deine Ehe wieder in Ordnung kommt oder was der Psychologe sowieso rät, dessen Kinder vielleicht gerade auf dem Weg ins Gefängnis sind, was der rät, wie du Kinder erziehen solltest. Oder Eheberater, die 3-mal geschieden sind, aber gute Psychologen, super Psychologe. Nein. Wenn einer nicht schafft, seine eigene Ehe in Ordnung zu halten, wie will er dich denn beraten? Ja, und nur weil so eine Zeitschrift so schön aufgemacht ist, ja, und ich meine, ich könnte auch für die Männer, die Börsenblätter, glaubt doch nicht den Börsenblättern, ob du Gewinn erzielst oder nicht. Wir sind so fixiert auf bestimmte Systeme und Abläufe, aber wir leben nicht in diesem System. Du lebst nicht im weltlichen System. Du bist dort zu Gast, aber du bist nicht abhängig davon, sondern du lebst im Reich Gottes. Und wenn du willst, bist du nur von Gott abhängig. Wisst ihr, ich kann euch eins sagen, ich bin ja als Katholikin aufgewachsen in der DDR. Und ich habe über viele Jahre in der Schule gelernt, es gibt keinen Gott. Und ich bin viele, viele Male da traktiert worden und habe sehr, sehr viele Erlebnisse negativer Art auch gehabt. Ja, wo ich von Lehrern schikaniert worden bin, nur aufgrund der Tatsache, dass sie mir am Sonntag in die Kirche gegangen sind. Ich war noch nicht mal errettet, ich hatte noch nicht mal die Kraft Gottes. Ich hätte ihnen gar nichts tun können, weil ich keine Kraft hatte. Aber ich wusste, es gibt einen Gott. Aber ich will euch was sagen, wenn du an dem festhältst, was du hast, wenn du an dem festhältst, dann macht Gott ja einen Weg. Und ich war sehr geprägt auch von all dem. Und ich wusste schon aus dieser Zeit, es gibt bestimmte Dinge, da bin ich einfach frei. Niemand kann mich zwingen. Du kannst mir schlechte Noten geben. Ich habe mehr als einmal in Fächern schlechte Noten gekriegt, nur weil wir in die Kirche gegangen sind. Das macht nichts. Du kannst mir verhindern, dass ich studiere. Du konntest jetzt alles machen können. Und trotzdem hätte ich dir immer noch gesagt, es gibt einen Gott. Ich weiß es einfach. Ich wusste, dass ich Errettung brauchte. Deswegen habe ich mich auch irgendwann bekehrt. Ich wusste auch, dass ich Hilfe brauchte. Ich kannte eine einzige Bibelstelle, eine einzige kannte ich. Und da wusste ich nicht mal, wo die steht. Aber ich wusste, Jesus hat gesagt, wenn wir vor die Gerichte gezerrt werden, wir sollen uns nicht fürchten, was wir sagen, sondern der Geist wird es uns geben. Und diese eine Bibelstelle, die ich meine ganze Kindheit und Jugend lang kannte, es war wirklich die einzige, die ich sicher kannte, die hat immer für mich funktioniert. Weil das habe ich mir immer gesagt, bevor ich wieder zu irgendeinem Gespräch musste. Oder zu irgendeiner schwierigen Situation. Und wisst ihr was, die hat jedes Mal funktioniert. Viele Gespräche haben so geendet, schade, dass Sie auf der falschen Seite sind. Wenn Sie irgendwann mal die Seite wechseln wollen, rufen Sie mich an. Ich habe Karriereversprechen gekriegt, ohne Ende. Ja, ich hätte eine große Karriere machen können, verschiedener Hinsicht. Ich hätte sogar im Marxismus, Leninismus meine Diplomarbeit schreiben können und promovieren können über Religion im Sozialismus und was ich alles für Angebote gekriegt habe. Nur deswegen, weil die Leute gemerkt haben, da ist eine Klarheit. Und für mich stand fest, ich bin hier zu Gast auf der Erde. Aber ich bin nicht von dieser Welt. Und das musst du lernen zu verstehen. Du bist nicht dem unterworfen. Du bist immer noch frei, in deinem Kopf zu denken. Und doch wird mein Gott mich als Sieger hier rausführen. Und diese Freiheit habe ich mir einfach zu eigen gemacht. Und wir sind, und es hieß dann, also diese Frau hat eben gesagt, 10 nach 10, und dann habe ich irgendwann verstanden, aha, heute Abend 10 nach 10. Dann habe ich überlegt, 1.30 Uhr, da müssen wir noch fahren, da sind wir nicht vor 6 Uhr morgen früh dort. Dann ist eigentlich das ganze Programm für morgens über den Haufen geworfen. Außerdem, was soll der Pastor jetzt 12 Stunden da in Kiew am Flughafen machen? Ja, ich habe gedacht, nee, das ist nicht Gottes Plan. So. Und dann bin ich, dann hat sie gesagt, so, Sie können da zum Servicepunkt gehen, irgend sowas und nachfragen. Und während wir dorthin gegangen sind, habe ich die ganze Zeit zu mir gesprochen. Ich bin heute Nachmittag, am frühen Nachmittag bin ich heute in Kiew. Egal wie ich dorthin komme, ich lande dort in Kiew. Ich lande heute Nachmittag dort in Kiew. Also wir waren zu dritt, wir drei Frauen, wir werden heute Nachmittag in Kiew ankommen. Denn sie hatte geguckt und gesagt, es gibt keinen anderen Flug. Wir werden heute Nachmittag in Kiew ankommen. Es ist egal wie oder was, wir werden heute Nachmittag, werde ich in Kiew sein. Heute Nachmittag werde ich in Kiew sein. Es ist lange, was du brauchst, um über so einen Flughafen zu rennen, bis du dann wieder da an dem Punkt bist, wo du hin musst. Als wir dann endlich dort waren, natürlich eine Schlange, wir waren ja nicht die Einzigen, die ihren Anschluss verpasst hatten. So, und als ich dann endlich dran war, die Zeit, du spürst die Zeit ticken in so einem Moment, ja, weil es könnte ja jetzt gerade wieder ein Flugzeug abfliegen, was dein Flugzeug ist. Und dann kamen die wieder doch für den Anfang recht vernichtenden Worte, naja, also von der ukrainischen Airline, wenn sie denn mit der fliegen möchten, da gäbe es noch ein Flug um 11.10 Uhr, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr mit ihren Koffern. Die müssten ja auch noch umgeladen werden. Manchmal ist es gut, wenn du gar nichts sagst. Ich habe nichts gesagt, aber ich kann euch eins sagen. Ich habe diese Frau mit diesem Blick angeschaut. Manchmal macht das der Herr. Ich glaube, Christus hat einfach durch mich, Jesus hat durch mich rausgeschaut. Und in diesen Augen stand, ich bin heute Nachmittag in Kiew. Es ist egal, was du mir jetzt sagst. Ich bin heute Nachmittag in Kiew. Weißt du kannst so voll sein mit dem Wort Gottes, dass egal, welche Art von Druck auf dich kommt, nur noch Wort Gottes rauskommt. Und das war so ein Fall für diese Bibelstelle. Dem Glaubenden ist alles möglich. Denn das war mein gutes Recht. Ich hatte für diesen Flug bezahlt. Ich hatte diesen Flug gebucht. Ich wusste, dass das mein Flug war. Und ich wusste, das war mein Recht, dort zu sein. So. Ich stand einfach da. Ich wusste, ich darf jetzt nichts sagen. Manchmal ist es weise, wenn du nichts sagst, wenn du nur stark denkst. Und ich habe starke, aber das richtige Denken, du kannst auch im Kopf hören. Und wenn du im Kopf das Falsche hörst, dann funktioniert's auch nicht. Ich bin heute in Kiew. Und dann hat sie gesagt, also haben Sie mal Ihre Gepäcknummern? Ich sage, ja, bitteschön. Das dauert aber jetzt einen Moment. Ich sage, es ist kein Problem, ich warte gern. Es ist immer wichtig, musst du lernen. Im Glauben zu wandeln bedeutet, in Siegeszuversicht zu wandeln. Und da musst du nicht pampig werden. Denn die Dame, das ist meine Gebetserhörung, die sucht jetzt meinen Flug raus. Die will ich nicht verärgern. Die darf ich nicht verärgern, weil sonst sucht die nicht den Flug raus. Und wenn ich mich jetzt erst lange mit ihr streite, weil mein Fleisch jetzt eigentlich sagt, Herrschaften, was war denn das für ein Theater heute Morgen? Wir hätten doch pünktlich abfliegen können, dann hätten wir auch pünktlich landen können. Oder hätte der Flieger nicht noch die 10 Minuten warten können? Die wussten genau, dass wir in dem anderen Flieger waren. Die wusste sogar, wie wir heißen. Die hat mich sogar mit Namen angesprochen da bei diesem Lufthansa-Stand. Ja, die wusste, wir kommen von Zürich. Die wusste 3 Passagiere. Die wusste, Frau Roth, noch 2 Passagiere kommen aus Zürich. Ja, das ist ja nicht so, dass man nicht wusste, dass wir kommen. Und ich kann dir sagen, da kochen die Gefühle schon ein bisschen hoch. Ja, du bist gerannt wie nochmal was. Ja, und so weiter. Und ich stand also da und dann hat sie gesagt, es geht jetzt ein bisschen länger, ich muss jetzt hier warten, aber vielleicht können Sie einen Moment zur Seite gehen. Dann hat sie da noch andere bedient. Da hätte ich auch denken können, ja, was macht sie denn jetzt? Soll sich doch um uns kümmern? Nein, ich bin zur Seite gegangen, habe gesagt, wir sind heute Nachmittag in Kiew und wisst ihr was, nicht nur wir, auch unsere Koffer sind dort. Weil ich wusste, als nächstes muss ich für die Koffer glauben, dass ich dort war. Ich konnte mich dort schon sehen am Nachmittag. Ja, so, es ging ungefähr 5 bis 10 Minuten. Rief sie mich wieder. Ich sage euch, manchmal sind 10 Minuten sehr lang, wenn du im Glauben stehst. Aber es ist egal. Du darfst einfach nicht erlauben, dass auch nur ein anderer Gedanke in deinen Kopf kommt. Aber das wird nur funktionieren, wenn du genügend Wort hast. Und wenn es nicht funktioniert, musst du mehr Wort haben. Du musst mehr Bibel lesen. Du musst mehr Predigten hören. Das ist übrigens der Grund, warum wir einen Büchertisch unten haben. Und versteht mich richtig. Ich meine, wie soll ich sagen, unser vordergründigstes Anliegen ist, Leute mit dem Wort zu versorgen, weil du hast nicht deinen Pastor immer in der Hosentasche, dass er dir ein aufbauendes Wort predigt, wenn du gerade irgendwo unterwegs bist. Aber du kannst immer ein MP3 oder sogar auf deinem Handy kannst du Predigten drauf haben, die dich aufbauen, die dir helfen. Leute haben Predigten von mir auf dem Handy, ich kenne die Leute nicht mal. Fällt mir eine andere Geschichte ein. War im letzten Jahr, ja, vor ungefähr einem Jahr, war ich auch eingeladen zum Predigen in Frankfurt-Oder und ich steige in Schaffhausen in den Zug ein. ICE kommt von Zürich, geht nach Stuttgart. Ich steige ein, die Tür geht auf, kommt der Zugbegleiter, kommt raus und sagt, Grüezi, Frau Roth. Ich hatte den Mann noch nie in meinem Leben gesehen, meinte ich. Ja, so. Ich sage, guten Morgen. War mein erster spontaner Gedanke, bin ich schon so bekannt, dass ich mit Namen begrüßt werde bei der Bahn? Sagt er, ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, kenne ich den irgendwo? Woher könnte ich den kennen? Nachher kam er durch die Fahrkarte kontrollieren und da sagt er, jetzt müssen Sie mal hören. Also er hat sie zu mir gesagt, jetzt müssen Sie mal hören. Also wir kannten uns wirklich nicht persönlich. Nimmt sein Handy und hält es mir ans Ohr. Und da höre ich meine Stimme beten und also so der Anfang von der Predigt, ja. Dachte ich, na Halleluja, preis dem Herrn. Da war es jemand, der da in der Nähe von Schaffhausen wohnt, dort Leiter ist auch in der Gemeinde, einer der Leiter, der Ältesten, und der eben schon seit Jahren unsere Predigten hört und wie ich später von meinem Mann erfuhr, auch schon in unserer Gemeinde war. Aber ich habe nicht so ein gutes Gesichtergedächtnis. Aber preis dem Herrn, ja. So, du musst einfach Hilfsmittel haben und Predigten sind das beste Hilfsmittel, wenn du dich selber mit deiner Bibel alleine nicht hochbringst. Und da müssen wir ehrlich werden. Und ich bringe mich auch nicht immer nur mit dem Wort Gottes in Papierform hoch. Ich hab's gerne, wenn mir mal einer so richtig voll den predigt, dass ich mal richtig so einen Tritt in den Allerwertesten bekomme. Verbal in der Predigt. So, dass ich wieder ein bisschen ermutigt werde, mich nicht in Selbstmitleid zu ergeben, mich nicht fallen zu lassen, nicht das, was ist, als gegeben hinzunehmen, sondern aufzustehen im Glauben. Und das ist gut und solche Predigten musst du haben. Du musst jede Art von Predigten haben. Ein Grund, warum wir über Glauben und über all die Dinge predigen, ist, weil es so viel Material nur in Englisch gibt. Und viele Leute nicht wirklich Englisch können. Wisst ihr, ich glaube, dass wir in Deutschland, in der Schweiz noch gar nicht wirklich so eine richtige Glaubenserweckung erlebt haben. Wir haben Ansätze erlebt. Wir haben einige Zeichen und Wunder erlebt. Aber wo sind die Gemeinden, wo durchgängig der Glaube da ist, wo die Dinge funktionieren, wo regelmäßig Berge versetzt werden? Aber ich glaube, dass es Gottes Plan ist. Nicht nur in Amerika ständig Erweckung. Nicht, dass alle nach Amerika pilgern, die Hälfte nicht verstehen, weil sie nicht so gut Englisch können. Sondern Gottes Plan ist, dass wir das hier haben. Dass wir das in unseren Gemeinden hier erleben. Aber es kommt nicht, weil irgendein besonders auserwähltes Gefäß in Amerika ist. Sondern es kommt, wenn die Gläubigen anfangen, das zu nehmen, was sie haben. Nämlich das Wort Gottes. Wir haben dieselbe Bibel. Wir haben dasselbe Wort. Und ich glaube, wir haben genauso gesalbte Prediger hier. Und wir müssen anfangen, das zu schätzen, was wir haben. Und wir müssen anfangen, uns Sammlung vom Wort Gottes anzulegen, zu verschiedenen Themen. Zum Thema Wohlstand, wenn du finanzielle Nöte hast. Zum Thema Erziehung, wenn du in der Familie Probleme hast. Zum Thema Ehe, wenn du mit deiner Familie, mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann Probleme hast. Und das immer wieder hören. Nicht nur einmal, dass der Verstand es dann befriedigt und sagt, ja, ich weiß es doch, ich habe es doch schon gehört. Nein, wieder und wieder. Und wenn deine Seele es schon langsam nicht mehr hören mag, ja, aber du musst voll werden damit. Ich meine, wie oft guckst du Fernsehen? Und wie oft guckst du die gleichen Sachen wieder und wieder, wenn du eine DVD hast? Wie oft guckst du deine Lieblingsfilme? Oder wie oft spielst du deine Lieblingscomputerspiele? Wie oft liest du deine Lieblingszeitschriften? Steht sowieso jeden Monat dasselbe drin. Ja. Und genau dasselbe müssen wir mit dem Wort Gottes machen und stattdessen damit anfühlen und du fühlst dich und du fühlst dich und dann kommt Druck und dann kommt vielleicht viel Druck und du stehst auf dem Flughafen, da stehen zwei Leute, die beobachten dich, eine Person aus unserer Gemeinde, das andere die Übersetzerin, die beobachten ein Stück weit auch, wie gehst du jetzt damit um, weil sie wollen wissen, gibt's Hoffnung, gibt's Glauben, gibt's Zuversicht und wenn du dich hängen lässt, dann ist es auch für die anderen schwierig. So, ich war mir dieser Position, in der ich da war, voll bewusst und dann hast du da diese nette Frau, die mir gerne helfen möchte, aber menschlich keinen Weg sieht. So, und 10 Minuten später hatten wir unsere Flugtickets, ja, und dann hieß es zu dem und dem Gate, wieder andere Richtung, einmal ganz über den Flughafen rennen und wir kamen dann endlich dort an. Weil wir ja nicht in unserem eigentlichen Flug nach Kiew saßen, hatten wir auch seit 6 Uhr nichts zu essen bekommen, hatten auch keine Zeit, irgendwo was zu kaufen. Deine Flasche musstest du ja abgeben. Bei jedem Check musst du ja wieder eine Flasche abgeben. Also lohnt es sich gar nicht, eine zu kaufen, solange du nicht weißt, wo du dann mal länger als 5 Minuten bist oder nicht gerade rennst. Und es war so gegen 11 Uhr inzwischen und der Flug sollte 11.10 Uhr eigentlich starten. Als wir dorthin kamen, habe ich schon gesehen, dass die Startzeit schon auf 11.30 Uhr verschoben war. Und im nächsten Moment fielen mir unsere Koffer ein, weil das braucht Zeit, bis die dann wieder da rausgefischt sind. Und den ganzen Weg eigentlich bin ich gelaufen und gesagt, unsere Koffer werden auch da sein, unsere Koffer werden auch da sein, unsere Koffer werden auch da sein. Wir hatten nämlich keine Zeit, noch mehrmals nach Kiew zu fahren und dann die Koffer noch zu holen, Tage später. Unsere Koffer werden auch da sein. Inzwischen war die Abreisezeit dann verschoben auf 12 Uhr. Es war auch schon nach 11:30 inzwischen. Wir saßen immer noch in diesem Warteraum. Und ich rief dann noch den Pastor an und konnte ihm dann mitteilen, wir sind etwa 1,5 Stunden später und die Flugnummer ist jetzt die und die und wir kommen an dem und dem Terminal an. So, und 3:15 am Nachmittag bin ich in Kiew aus dem Flugzeug gestiegen und wisst ihr was? Ich stand noch in der Schlange der Kontrolle, da sah ich am Band schon meinen Koffer langfahren. Ja, ich habe einen Koffer, den ich meistens von Weitem erkenne und ich dachte, preis dem Herrn. Und wir waren pünktlich. Mit 1,5 Stunden Verspätung, aber angesichts der Tatsache, dass der eigentliche Plan nachts 12:30 gewesen wäre, kann man doch sagen, preis dem Herrn. Und weißt du was, all diese Dinge, ich glaube, dass all das nicht so gelaufen wäre, wenn wir nicht Glauben investiert hätten, wenn wir nicht geglaubt hätten. Du kannst Spaghetti nicht essen, wenn du sie nicht gekocht hast. Und du kannst nicht Glaubensresultate erzielen, wenn du nicht diese Schritte des Glaubens gehst. Du füllst dich mit dem Wort, du nimmst jede Gelegenheit, gute Predigten, glaubensaufbauende Predigten zu kaufen. Du gibst gerne Geld dafür aus. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Ja. Wenn du sparst, dann spar das nächste Mal, wenn du Kleider kaufen gehst. Wenn du sparst, dann spar an anderen Stellen. Aber hab ein Ausrüstungsmaterial. Weißt du was? Diese Predigten, die bringen all das, wie mit der Brieftasche vorhin, die bringen all das, was du gibst, wieder zurück zu dir. Und die bringen mehr Wohlstand als das, was du jetzt hast und mit dem du jetzt zufrieden bist. Aber du musst dich investieren. Du musst anfangen, dich dafür zu verschwenden. Und dann wird es dir so gehen, dass alles, was du tust, dir gelingt. Du darfst als Christ nicht wie der Gottlose leben. Wir denken immer, der Gottlose ist der Böse. Wisst ihr, der Gottlose ist einfach einer, der so lebt, als gäbe es Gott nicht. Und es gibt viele Christen, die als Gottlose leben. Und jeder ist herzlich eingeladen, sein eigenes Leben zu durchforschen. In jedem einzelnen Bereich lebe ich mit dem Herrn oder bin ich gottlos in diesem Bereich? Und überall, wo du dich mit dem Wort füllst, wird genau das geschehen. Alles, was du tust, gelingt dir. Und ich könnte noch so viele Geschichten erzählen. Ich könnte so viele Geschichten erzählen, was der Herr wie alles macht. Insbesondere auch vom Reisen. Weil das ist so ärgerlich, wenn du mit der Bahn reist. Und früher bin ich mit der Bahn gefahren zu meinen Eltern, weil das ist eigentlich mit Bahn und Auto ungefähr die gleiche Menge Zeit, weil so viele Staus sind immer. Und ich fahre auch, wenn ich alleine fahre mit einem von den Kindern, fahre ich nicht gerne. Also das sind ungefähr, weiß nicht, 500-600 Kilometer, das fahre ich immer nicht so gerne alleine. Und dann fahre ich mit der Bahn, habe ich eine Bahncard und im Zug dann eben, ich habe lange für Wohlstand geglaubt und gebetet und bekannt, dass ich in allem reich gemacht bin. Jetzt habe ich eine Bahncard, erste Klasse, dann fahre ich erste Klasse. Das ist nämlich wunderbar. Kannst du super Predigten hören, kannst sitzen, hast Platz, Komfort sogar, kannst deinen Kaffee, kriegst du am Platz gebracht und so weiter. Und ich war mit meinem Sohn unterwegs und es war die Rückfahrt. Und schon im ersten Bahnhof, also wir mussten mehrmals umsteigen und schon beim ersten Umsteigepunkt, da hatten wir eine halbe Stunde Verspätung und das fängt nie gut an. Das ist nie gut, wenn du schon im ersten Zug Verspätung hast. Da hatten wir eine halbe Stunde Verspätung und wir standen dann, das war in Erfurt, standen wir auf dem Bahnhof und ihr wisst ja, wie Teenager sind. Teenager neigen dazu, manchmal das auszusprechen, wo man als Erwachsener gerade dran ist, das zu überwinden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, stopp, bevor du jetzt irgendwas sagst, hör mir genau zu. Wir können jetzt eine Entscheidung treffen. Wir können uns jetzt entscheiden, unser Vertrauen auf den Herrn zu setzen. Und wir werden heute Abend zur rechten Zeit ankommen. Denn wir hatten sowieso schon eine 8-Stunden-Fahrt vor uns. Und eigentlich hatten wir keine Lust, das zu einer 10-Stunden-Fahrt zu machen. Und dann bin ich schnell zu dem, habe ich gesagt, ich komme gleich wieder. Und versuchte da irgendeine Zugauskunft zu kriegen, war aber alles nicht möglich. Habe ich noch eine heiße Schokolade gekauft für den Jeremy. So, und dann sind wir wieder hoch, standen auf dem Gleis, dann kam der nächste Zug, sind wir eingestiegen. Und weil wir ja nun erste Klasse waren, das war aber nur ein zweiter Zug, der hatte nur zweite Klasse, so ein Regionalzug. Und dann sagt der Schaffner, ja, kann ich denn sonst irgendwas für Sie tun? Und dann habe ich gesagt, auch wenn Sie so nett fragen, können Sie mir nicht eine Verbindung raussuchen, wie ich dann dort und dort weiterkomme, weil meine Anschlusszüge sind ja jetzt alle weg. Und dann sagt er zu mir, und ich konnte ihm richtig ansehen, der hat sich so gefreut, dass inmitten all dem Chaos, da war nämlich ein Zug kaputt gegangen und dadurch war ein riesiges Chaos entstanden, dass inmitten von all dem Chaos jemand noch freundlich war. Das sind nämlich auch nur Menschen, die können auch nichts dafür, dass der Zug kaputt gegangen ist. Jedenfalls hat er mir da eine Verbindung rausgesucht, um es kurz zu machen. Wir saßen dann im letzten Stück nach Schaffhausen und der Manfred hatte gesagt, er holt uns vom Bahnhof ab. Und dann habe ich gesagt, so Jeremy. Und der Jeremy hatte eben ein bisschen die Befürchtung, wir kommen dann noch später an. Dann habe ich gesagt, Sohn, jetzt kannst du deinen Vater anrufen und kannst ihm sagen, wir sind eine halbe Stunde früher da. Weil der Zug kommt eine halbe Stunde früher, als der, mit dem wir eigentlich gekommen wären. Und dann hat er gesagt, was soll ich denn jetzt dem Papi sagen? Ich sage, du rufst an, du sagst, unser erster Zug hatte eine halbe Stunde Verspätung. Dann haben wir gebetet, dann kam der Segen Gottes und jetzt sind wir eine halbe Stunde früher da. Wir haben nämlich die halbe Stunde, die der Teufel uns geraubt hat, am Schluss wieder zurückgekriegt und waren eine halbe Stunde früher da. Und soll ich dir was sagen? Das ist, was deine Kinder, deine Teenager bei Jesus hält. Nicht die Regeln, die du ihm predigst, nicht das alles, sondern dass sie sehen, es funktioniert. Und das ist es wert, sich zu verschwenden und seine Zeit und sein Geld für das Wort Gottes dran zu geben. Weil das ist, was zählt. Und wenn du willst, dass deine Kinder errettet werden und dass sie auch durch die wilden Teenagerjahre mit dem Herrn kommen und falls sie auch mal einen Abweg gehen, wieder zurückkommen, dann trainier dich in dem, so jemand zu sein wie im Psalm 1, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und der über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Heißt dem Herrn, wir hatten eine super gute Zeit in der Ukraine. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, dass sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun sie das, verspreche ich ihnen, dass Jesus noch heute in ihr Herz einziehen wird und sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten sie dieses Gebet und machen sie ganze Sache mit Gott. Sprechen sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das Geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.